Ja, du treuer Gott und Vater, da schenk uns nun diesen Morgenglanz, der herüberscheint hinein jetzt in uns, hier, wo wir uns versammelt haben, ein Glanz von Ewigkeit her, Licht vom Licht, das unerschöpflich ist. Da schenk uns, dass wir dies begreifen dürfen, dein Licht ist unerschöpflich. Es wird der Tag kommen, an dem keine Dunkelheit mehr sein wird, sondern nur dein Licht, deine ganze Energie hineinleuchtet in die Menschenherzen. Und das lass auch heute Morgen geschehen, dass durch dein Wort, das ein lebendiges Wort ist, das ins Leben hineinführt, dass dort hineinscheint wie ein Licht, das unerschöpflich ist und in uns Wohnung macht. Und aus uns wieder herausleuchten darf in aller Schwachheit, aber gefüllt mit deiner Kraft. Und da schenke auch unserem Bruder, fülle ihn mit deinem Geist, dass er austeilen kann von diesem Brot des Lebens und von diesem Licht, das uns Wegweisung ist. Amen.
War gerade so schön. Ich grüße ja immer wieder gern einige von Ihnen und da haben mir zwei Leute erzählt von ihrem Enkel, der behindert ist mit Down-Syndrom, der auf Leute zugeht. Hast du auch einen Freund? Ich habe einen Freund, ich habe Jesus. Reicher können Sie in dieser Welt nie werden als dieses Kind mit seiner schweren Behinderung. Die große Freude fassen. Dieses Lied, das ist mir so wertvoll. Obwohl ja manchmal der Text etwas kompliziert ist mit diesem Morgenglanz der Ewigkeit und Tränensaat und so weiter. Ist ausgerechnet ein Lied, das in die meisten Sprachen der Welt übersetzt wurde. Es gibt ja nicht viele deutsche Lieder, die in anderen Ländern gesungen werden, aber dieses Lied vom Morgenglanz der Ewigkeit. Wissen Sie, Knorr von Rosenrot, das ist nicht der von der Suppe mit Knorr und Maggi, sondern Knorr von Rosenrot. Rosenrot, das ist, bis heute gibt es eine Gesellschaft, die sich um die Forschung kümmert. Knorr von Rosenrot hat Gold gesucht, war ein Alchemist und hat viel Wissenschaft getrieben, aber seine größte Leidenschaft war, Juden zu Jesus zu führen. Und darum hat er die Sprache in diesem Lied gewählt. Das ist nach der jüdischen Kabbala, dieser Geheimlehre, die heute noch in Safed in Israel so gepflegt wird und die da im Mittelalter bekannt war. Und er hätte sich sicher mitgefreut, wenn er gehört hätte, dass heute in Israel, ich wusste bisher nur die Zahl, 3000 Jesusgläubige Juden gibt. Dieser Viktor Smadja erzählt uns, dieses Jahr seien über 10.000 Juden, die zu den Jesusgläubigen Juden, zu den messianischen Juden gehören. Das freut uns, die durchgebrochen sind. Und er erzählt uns, gerade heute hat eine Regimentskommandeurin angerufen, ob sie nicht neue Testamente haben könnte, einen ganzen Karton voll. Ihre Einheit hätte Übungen am See Genezareth und sie wollte jedem Soldaten ein neues Testament geben, damit die wissen, was da am See Genezareth passiert ist. Das war keine Jesusgläubige Jüdin. Und er sagte uns, in ganz vielen jüdischen Familien kennt man das Neue Testament gut. Und das ist schön, dass uns Knorr von Rosenrot daran erinnert. Das soll auch in unseren Gebeten wichtig sein. Wecke auch Israel bald auf, dass sie ihren Heiland erkennen. Jetzt habe ich für heute Morgen einen Abschnitt von der Hoffnung und von der Zuversicht. Und der steht in Josua 14. Josua 14. Vers 6, Vers 6 bis Vers 15. Kalebs Erbteil überschrieben. Jetzt wollen wir mal sehen, was uns das bedeutet. Vom Kaleb, den kennen Sie. Josua und Kaleb, wie die Traube hergetragen haben, vom Bach Eschkol, die Kundschafter. Und hier finden wir als das Gebiet aufgeteilt wird im verheißenen Land, da sie angekommen sind, da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu Josua: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Ich war damals 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her. Das können Sie ausrechnen, wie alt er war. Wie der Dr. Meyer-Gerber, das hat er mir heute Morgen im Frühstück verraten. 85. Dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag, denn du hast gehört am selben Tag, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Wir wollen nie Gott pressen. Wollen wir aufpassen, dass wir nie Gott pressen und etwas von ihm verlangen wollen. Das ist auch Jesus das große Vorbild. Wie Jesus hat warten können: Vater, wie du willst. Wir wollen nichts gegen den Willen Gottes. Auch bei dem Kaleb, ganz wichtig: Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu gefolgt war. Das ist ja in Hebron in diesen Tagen ganz besonders schwer, da ist die Gruppe gesetzestreuer Juden, die die Synagoge wieder aufgebaut haben, mitten in einer ganz palästinensischen Stadt in Hebron. Eine ganz große Unruhe. Die Touristen können ja kaum mehr hinreisen. Mit dem Bus darf man sowieso nicht mehr machen. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Arba, da der größte Mensch war unter den Anakitern. Und das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Genießen Sie auch diese Tage hier auf der Lahö. Wunderbar. Ich genieße das. Leider nur zwei Tage, aber die haben es in sich. Da hat man schon alles mit hineingepackt. Die liebevolle Versorgung, die lieben Haustöchter, die beim Frühstück rumgehen, die wunderbare Anlage hier, das ist so herrlich, wenn man den Wald hinausgeht, das erhebt einen doch. Und doch ist mit allen Schönheiten dieser Welt so, dass die Traurigkeiten unseres Lebens nicht durch die Schönheiten der Schöpfung vertrieben werden können. Es ist ja immer wieder so, dass manche Leute sagen, ich gehe in den Wald und da finde ich meinen Gott, dann sei das schön. Aber die Vögel und die Blüten und das Grün, das kann nicht den Schmerz in einem Menschenleben vertreiben. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich da gestern gerade zurückgekommen bin von dieser herrlichen Kreuzfahrt auf den Dnjepr. Wissen Sie, wir waren in Jalta. Ach, das wissen Sie doch. Wo damals Churchill und Stalin und Roosevelt, ja, da waren wir in dem Raum, an dem Tisch sind wir gestanden, wo die den Beschluss gemacht haben über die Teilung Deutschlands und so weiter. Das ist ein wunderbarer Ort. Und doch, wenn man die Menschen sieht, Arbeitslosigkeit, Armut, Hoffnungslosigkeit, Krankheit. Wissen Sie, die Schönheit dieser Welt kann die Hoffnungslosigkeit eines Menschen nicht vertreiben. Und deshalb gibt es bei ganz vielen älteren Menschen besonders viel Schwermut. Traurigkeit, es gibt ja sogar den Begriff der Altersschwermut, dass die Last der Sorgen einen in die Tiefe zieht. Und man kann die nicht einfach austricksen, auch wenn man schöne Dias anguckt und sich freut an all den Herrlichkeiten der Welt, sondern das ist so schön hier auf der Lahöhe, dass das Wort Gottes ausgelegt wird. Und das Wort Gottes hat immer ein Ziel, dass es uns auf Jesus hinweist, die ganze Offenbarung Gottes. Da ist die ganze Fülle Gottes lebendig mitten unter uns. Und da auf einmal kriegen wir Hoffnung, Mut, Zuversicht. Da gibt's keine Traurigkeit der Welt, die neben Jesus noch bestehen kann. Sondern Jesus überstrahlt alles, das Morgenglanz der Ewigkeit ist viel größer als alle Traurigkeiten, die wir haben. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir heute Morgen das auch wieder hier in diesem Abschnitt finden, dass er, der Herr, uns Mut und Zuversicht und Freude schenkt. Und ich hoffe, dass Sie das dann auch unter die Füße kriegen. Dass Sie sagen, ja, ich habe ein Packen zu tragen, aber ich habe einen großen Herrn, der mir Mut und Hoffnung und Zuversicht gibt. Und er stärkt uns ganz neu, dass wir fröhlich wieder unsere Straße ziehen. Mein erster Punkt, uns bieten sich ungeahnte Chancen. Uns bieten sich ungeahnte Chancen. Ach, das Volk Israel war da, als sie ins verheißene Land eingezogen sind, sicher auch oft vor der Frage gestanden, schaffen wir denn das überhaupt? Wenn die Feinde uns noch so zusetzen, wenn die Schwierigkeiten noch so groß sind. Wir kennen das ja alle, mit den Sorgen, die über uns kommen, die Ängste, die kommen über uns. Man kann sie gar nicht wegdrücken, die sind einfach da, die liegen da. Man wacht morgens auf und dann kommen sie über uns und man weiß nicht, wie es gehen soll. Aber hier wird uns erzählt von einem Mann, der einen ganz, ganz großen Glaubensmut hat. Nicht, dass Sie denken, das wäre einem angeboren. Das ist falsch. Der Glaubensmut ist einem nicht angeboren, sondern wie das Wort schon sagt, das ist eine Folge unseres Vertrauens zum lebendigen Herrn Jesus. Wenn wir wissen, Jesus lebt, Jesus siegt, dann können wir ganz viel ihm zutrauen. Dann können wir in den ganzen Nöten unseres Lebens zu ihm kommen. Jetzt blenden wir noch einmal zurück. Sie kennen die Geschichte aus dem 4. Mosebuch. Die Kundschafter waren ausgezogen. Es war eine ganze Truppe von Leuten und sie kamen zurück und erzählten, wie wunderbar das Land ist. Ein Land, da Milch und Honig fließt. Ja, da meint man, die Milch fließt im Bachbett. Nein, da waren Viehweiden. Verstehen Sie, die sind ja aus der Wüste gekommen. Das muss man in Israel immer so erleben, wenn man aus der Wüste kommt, vom Süden her, und dann in dieses Land kommt. Da wird's grün und da sind Trauben. In der Wüste gab's doch das alles nicht. Und da sind Viehherden, da kann man Milch melken und da gibt's wilde Bienenschwärme und da gibt's Honig. Und da waren sie ganz erfüllt und dann haben sie diese Traube abgeschnitten. Ach ja, das war erfüllt, aber dann haben sie gesagt, aber. Und jetzt kennen sie dieses aber das ist alles so schwer und wir können dieses Land nie erobern und das ist ein mächtiges Volk. Und dann heißt, und das Volk weinte die ganze Nacht. Dann fiel die Schwermut über diese Israeliten. Wir kommen nie dahin, sagten die Leute. Wissen Sie, das ist uns angeboren. Dass wir mit dieser Schwermut und dieser Depression sagen, es ist alles aus. Es hat alles gar keinen Wert mehr. Wir können gerade eben noch ganz herrliche Lieder des Glaubens singen. Und dann alles ist zerbrochen in den Traurigkeiten des Lebens. Und was hat denn damals Kaleb gesagt? Das muss man einmal sehen. 4. Mose 11 ist es, meine ich. Ja. 4. Mose 14. Wo sie sagen, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Ist nicht besser, wir gehen wieder zurück. Lasst uns einen Hauptmann machen, der uns zurückführt und so weiter. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Gemeinde und so weiter. Aber dann hat Kaleb unter Josua gesprochen. Ja, das ist ein Land, das ist richtig. Und das sind all die Gefahren, das haben sie ganz nüchtern gesehen. Wichtig, nüchtern auch die Gefahren sehen. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Wir haben einen starken Herrn. Und das war ihr Argument. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Bleibt bei den Zusagen unseres Gottes. Der ist der, der uns Hoffnung gibt. Wieder. Nicht in uns liegt die Hoffnung, sondern der Herr gibt uns Hoffnung. Dann wollen wir sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Uns bieten sich ungeahnte Chancen. Uns bieten sich ungeahnte Chancen, wenn wir auf den Herrn vertrauen und ihm glauben. Wissen Sie, jetzt war er 85 Jahre alt. Viele mit 85 Jahren, die sorgen sich bloß noch, wann kommt der Doktor und wie wird's mit Mittagessen. Die haben so einen kleinen Horizont. Der hat mit 85 Jahren noch einen großen Horizont gehabt. Der wollte noch was gewinnen für Gott. Für Gottes Sache wollte er noch etwas tun. Er wollte das Land einnehmen. Ich habe eine Großmutter gehabt, weit über 80. Wenn man zu der kam, ich habe ja Ihnen schon erzählt, die war ein bisschen schwerhörig, aber sie hat immer zuerst gesagt, erzähl mir etwas von den Siegen im Reich Gottes, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. Von unserem Jugendkreis, Bibelkreis. Oder von der Studentengruppe. Erzähl mir was von den Siegen von Jesus. Haben Sie auch so einen weiten Blick? Dass Sie die Missionsberichte lesen. Ich will noch was von den Siegen Jesu hören. Wie Gottes Reich in unserer Welt wächst. Also ich habe auch so einen pessimistischen Geist. Als ich bis zum Jahr 1982 die Verantwortung dem Werklicht im Osten trug, da habe ich gemeint, das bleibt bis zur Wiederkunft Jesu der eiserne Vorhang. Wir haben doch einen Gott, da sind die Völker nur ein Tropfen am Eimer. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass unser Gott die ganze Weltgeschichte so auf den Kopf stellt, dass China noch einmal ein Land wird, in der die Gemeinde Jesu blüht. Ihr Beter, wir wollen doch von Gott Großes erwarten. Und als mir neulich der junge Missionar sagt, ich bete immer so, dass die großen Mullahs einmal offen vor der Welt sagen, dass das alles nicht wahr ist, sondern dass Christus allein die Wahrheit ist. Das kann der Herr tun. Er kann es auch anders tun. Aber wir wollen doch noch eine große Hoffnung haben. Herr, bau du dein Reich. Wenn ich das bei Ihnen oft so höre, wie trostlos in Ihren Gemeinden aussieht. Ach, gestern hat mir einer erzählt, wissen Sie, das mit den Homosexuellen im Pfarrhaus und was da alles ist. Und sagt, ich kann gar nicht mehr hingehen. Jetzt beten Sie doch, dass der Herr Neues schafft in Ihrer Gemeinde. Lassen Sie die Hoffnung nicht sinken, weil der Herr im Himmel alles in seiner Hand hat. Und Gott will, dass den Menschen geholfen werden, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir wollen beten für unsere Städte. Wir wollen beten für die kommenden Generationen. Wir wollen in Deutschland wieder beten. Herr, tu du die Herzen auf, dass die Menschen hungern nach deinem Wort, dass Erkenntnis der Wahrheit geschieht. Das wollen wir doch tun. Herr, du kannst doch dein Werk beleben. Beleb dein Werk, o Herr. Wir wollen nicht dauernd klagen über die Missstände. Da wissen wir schon viel zu viel von den Missständen. Wir wollen Hoffnung haben durch den Glauben. Und da ist mir der Kaleb ein Vorbild. Mit 85 Jahren sagt er, ich will noch das, was mir einst versprochen war. Ich will noch das Land einnehmen. Die Berge von Hebron dort oben, Arba, die will ich noch einnehmen. Und Kaleb sagt, das ist, wie sagt man heute, das Filetstück. Das ist Filetstück vom verheißenen Land. Und ich will es noch tun, bevor ich sterbe. Ich will es noch tun, bevor ich sterbe. Ich will das Land einnehmen. Ich will es erleben, dass dort oben das Volk Israel sich ausbreiten kann und dass er sein Wort erfüllt. Sie können das überhaupt bei all den Gestalten der Bibel sehen. Der Abraham war 99 Jahre alt. Das war bei ihm war es natürlich besonders extrem. Trotz aller medizinischen Forschung wünsche ich es Ihnen nicht, dass Sie 99 werden. Ich wünsche es Ihnen nicht. Aber er hatte den weiten Blick. Er wartete auf die verheißene Stadt. Er wartete auf die verheißene Stadt. Er war so immer ausgerichtet und wartete auf den Sohn, den ihm Gott noch versprochen hat. Mit 99 Jahren, wie es ihm Gott noch mal gesagt hat, ich habe noch was Großes mit dir vor. Und ich wünsche mir wieder Alte, die eine Hoffnung und eine Zukunft vor sich haben. Bis in unsere letzten Sterbestunden hinein wollen wir diesen Blick haben, dass die jungen Leute kommen und sagen, bei Oma und bei Opa, da ist noch was da von dem Weitblick des Reiches Gottes. Und die jungen Leute ahnen etwas, dass es mehr gibt als Geld verdienen in dieser Welt und Ehre und Einfluss und politische Ereignisse, sondern es gibt den Herrn, der sein Reich baut in dieser Welt. Mich hat das immer fasziniert, wie Gott das tut heute. Neulich erzählte mir einer, was sich in islamischen Ländern tut, sogar mit der härtesten Unterdrückung, wie da Menschen, Moslems, zum Glauben kommen und wie diese jung bekehrten Muslime sogar in die unerreichten Länder hineingehen, um dort andere zu Jesus zu führen. Man darf nicht mal über diese Länder reden, weil sie sonst ein Kind des Todes wären, diese Leute. Aber da tut der Herr so viel. Herr, du kannst das doch auch bei uns tun. Wie hat der William Booth gesagt? War ja ein Kaufmannslehrling, wie er Apostelgeschichte gelesen hat. Hat den Kopf, tu es noch mal, Herr, bei uns. Tu es noch einmal jetzt bei mir. Und dann hat er es erlebt. Und dann ist er losgestürmt in die Not der Welt und hat mit Gott so viel erlebt. Das dürfen wir auch tun, bis ins hohe Alter hinein. Ich wünsche, dass da, wo sie leben, der Geist der Hoffnung regiert, weil der Glaube lebt und der Glaube ist immer ein Geist der Hoffnung. Auch wenn der äußere Leib zerfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Eine sprühende Dynamik, dass die jungen Leute sich rumdrehen und sagen, so eine Zukunftsschau wollte ich auch mal haben, wie die Alten. Wissen, wir sind nicht das verfallene Geschlecht, sondern wir sind Leute, die mit den Augen hinausblicken auf Gottes große Zukunft. Und wir warten auf seine große Zukunft. Und das ist eine herrliche Zukunft. Wir haben ganz, ganz großartige Aussichten. Uns bietet sich eine ungeahnte Chance. Wir haben nämlich das Wort Gottes und dort sind all die Zusagen Gottes uns festgeschrieben. Und Sie werden einmal erleben in der Ewigkeit, dass kein Wort dahin gefallen ist, sondern Gott alles erfüllt, an diese Worte dürfen Sie sich klammern. Und das ist der Grund unserer Hoffnung und unserer Zuversicht. Ich erzähle da gern immer wieder von einem Prediger der Methodisten, den ich in Bulgarien traf, auf dem Höhepunkt der Christenverfolgung in der Stadt Schumen in Bulgarien. Und er hatte eine Gemeinde, eigentlich einen ganz ordentlichen Kirchsaal, aber es kamen vielleicht noch 12 bis 13 alte Frauen. War alles. Er war ganz arm, er hatte eine Schweizerin zur Frau und hat nicht mal einen Schrank gehabt, wo er seine Kleider aufhängen könnte. Dieser Popov hieß der Mann. Und er hat er treu gedient. Ich habe ihn gefragt, hast du noch einen Wunsch in diesem Leben? Da hat er gesagt, ich wollte gern einen Maggi-Suppenwürfel mal wieder, so eine richtige Maggi-Suppe kosten. Es war alles im Leben, was er noch an Wünschen hatte. Und dann habe ich gesagt, aber sieh doch so ärmlich aus in deiner Gemeinde, wird nicht alles ausgelöscht. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, was sagst du? Diese Kirche wird einmal proppelvoll sein mit Menschen. Da werden Leute zum Glauben kommen. Und in Bulgarien wird der Herr noch einmal eine große Erweckung schenken. Er ist schon lang beim Herrn und heute ist die Erweckung da in Bulgarien. Und die Kirche ist überfüllt. Wir wollen immer diesen Blick haben. Herr, du wirst doch noch dein herrliches Werk vollenden in unserer gottlosen Welt. Darum warten und hoffen wir mit einer ganz großen Zuversicht. Und die Mächtigen der Welt, die vergehen doch. Und die ganze Gottlosigkeit, die so viel Schlagzeilen in der Zeitung macht, lesen Sie es in der Bibel. Da lesen Sie es und da kriegen Sie Hoffnung und Zuversicht. Das ist ja so schön beim Glauben. Mir gefällt auch der Psalm 84 so. Die durch dürre Tal ziehen und machen da selbst Brunnen. Wir ziehen durch die Welt und wir haben die Brunnen Gottes, wo wir Kraft schöpfen können, wo wir fröhlich unsere Straße ziehen. Und noch ein anderes Bild, das brauche ich nicht alles behalten. War ein großer Professor des Staatsrechts, Karl Hilti. Es lohnt sich immer wieder in seinen Büchern zu lesen. Viele ihrer alten Bücher bleiben ja wertvoll. Wir müssen immer reinschauen, Karl Hilti war ein Mensch auch in der Welt. Und als er zum Glauben kam, sagt er, mein Leben hat die Richtung gefunden, als ich Jesus fand. Und das wie beim Kompass, wenn die Kompassnadel plötzlich einschwenkt auf ihren Orientierungspunkt. So ist doch bei uns mit dem Glauben. Wir leben von Jesus her und deshalb haben wir Zukunft und Hoffnung und die anderen Dinge können uns nicht mehr beschweren. Jetzt verstehen Sie, warum ich gesagt habe, der Blick in die Natur, das ist für uns nicht alles, sondern das Wort des lebendigen Herrn, der zu uns redet und der uns Hoffnung und Zuversicht gibt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das sagen wir oft auch unter Tränen. Und Gott hat sich selber vorbehalten, im Himmel einmal uns die Tränen aus den Augen zu wischen. Aber wir wissen, dass der Sieg kommt und dass wir fröhlich unsere Straße ziehen. Das soll so sein. Und auch unsere Begräbnisfeier soll ein fröhlicher Tag sein. Einer ist ans Ziel gekommen. Er ist vollendet. Ist nichts zum Heulen. Er hat's erreicht. Nur für die Zurückbleibenden ist traurig. Denn werden sie fehlen. Aber für uns gibt's noch nichts Schöneres, als wenn uns der Herr heute noch heimholt. Oder nicht? Sind Sie bereit? Hoffentlich. Sagen, das ist doch schön. Schöneres gibt's nicht mehr. Schöneres gibt's nicht mehr, als wenn uns der Herr heimholt. Und das ist nichts von Trauer, sondern wie wird uns sein, wenn wir einziehen in die Herrlichkeit? Also uns bieten sich ungeheure Chancen. Jetzt nur kein Stillstand. Nur kein Stillstand. Da gibt's ja so ein Wort, wenn man in die Pensionsalter, ins Pensionsalter kommt. Er sitzt auf dem alten Teil. Haben Sie auch schon mal gehört? Ich weiß gar nicht, wo man da sitzt. Haben Sie schon mal einen alten Teil gesehen? Er sitzt auf dem alten Teil. Und das ist so richtig, sitzt, das heißt so, ah ja, jetzt lässt er alle Viere von sich hängen und jetzt hat er nichts mehr zu tun. Davor bewahre uns der Herr. Bei unserem Herrn gibt es keine Pensionierung. Das wissen Sie doch. Steht nirgendwo in der Bibel was, da haben wir nie ein Wort davon gefunden. Und da ist man immer, ein Christ ist immer im Dienst. Das hat der alte Otto Dibelius gesagt, der großartige preußische Bischof von Berlin. Ein Christ ist immer im Dienst, ganz klar. Wir werden immer im Dienst sein und wir werden immer wieder gebraucht. Jetzt ist bloß die Frage, wo? Da verändern sich die Aufgaben ein wenig. Der größte Dienst, den Sie tun können, ist das Gebet und die Fürbitte. Die Bäder haben die Welt bewegt. Jetzt haben wir Zeit zur Fürbitte. Nehmen wir uns Zeit. Allein den Bädern kann es noch gelingen. Aber auch was wir können. Ich muss immer wieder denken, wie der Apostel Paulus im Gefängnis war. Er war ja der rastlose Evangelist, der durch die Welten reiste. Es war in dem ganz kleinen Raum der Zelle gesagt, Herr, lass mich nur ein Zeugnis sein an den Wärtern, dass er dort den Heiland weiter bezeugen kann. An diesen grobschlächtigen Gesellen, die ihn da behandelt haben. Denken Sie, 2 Jahre lang. Der Paulus sagt, das ist mein Missionsfeld. Die Menschen, wenn sie im Heim leben, seien sie ein Zeuge Jesu in dieser tristen Welt des Verzagens. Ich finde das also toll, wenn man da sitzt, auch im Pflegeheim, da sitzen sie alle um den Tisch, viele angeschlagene Leute, ist ja fast belämmernd, aber dann sagen sie ein Wort der Hoffnung, der Zuversicht, des Glaubens, des Trostes. Wie ist das? Christus spricht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir hatten in unseren Werken von Hilfe Brüder einen Mann, der gekommen ist, auch im Vorruhestand und hat seine Dienste angeboten. Er war bei Kodak als Abteilungsleiter nicht mehr gebraucht worden. Das Werk wurde umstrukturiert und er hat bei verschiedenen Gemeinschaftsverbänden nachgefragt. Und das ist immer wieder belämmernd, wenn es dann heißt, wir können dich nicht brauchen. Wir brauchen niemand, aber wir zahlen den Rentner nie etwas. Man hat ja seine Versorgung. Aber dieser Gerhard Bräuning, der zu uns kam, der hat uns den Coworker-Dienst in 10 Jahren aufgebaut. Das ist sowas Gesegnetes gewesen. Das hätte ein Junge gar nie machen können. Der hat auch das Herz der jungen Leute gefunden. Der hat, ich weiß nicht, wie viel es waren, 800 oder 1000 junge Leute in einjährige Einsätze in die dritte Welt vermittelt. Für ein Jahr. Und das Wunderbare war, er hat sich so sorgfältig ausgewählt. Wissen Sie, in der dritten Welt darf man ja keinen Tropfen Alkohol trinken in der christlichen Gemeinde. Da ist wichtig, dass man guckt, junge Leute, und ist auch ihr Kontakt mit dem anderen Geschlecht eindeutig und keusch und so weiter. Das hat er so dezent verstanden, eine väterliche Figur. Und er hat das so aufgebaut, dass wir praktisch von all denen, die ausgesandt waren, keine Ausfälle hatten. Sondern eine ganz große Zahl, ich glaube 20% der jungen Leute, wollen in den hauptamtlichen Missionsdienst gehen. Da hat Gott einen Menschen nochmal gebraucht, ohne Bezahlung zu wirken. Nun ist das ein Beispiel nur. Gott kann sie an ganz anderen Dingen brauchen, zum Besuche machen, zum Aufmuntern. Was ist das, wenn Sie heute eines dieser Kinder, die da rumhängen auf der Straße,
aufmuntern, vielleicht ihm helfen bei den Schulaufgaben. Es gibt so viele Dinge, die sie tun können. Das sind alles große Dienste für Gott. Es gibt nur keinen Stillstand. Nur keinen Stillstand. Und nur nicht um sich selber kreisen. Das wäre furchtbar. Ich. Das wäre furchtbar. Sondern wir wollen um den Herrn Jesus kreisen. Herr, wo brauchst du mich heute? Und ich bin in der gespannten Erwartung. Was darf ich für mich tun? Und deshalb hat der Kaleb daran erinnert, einst hat der Mose mir gesagt, ich krieg das. Und das ist noch nicht eingetroffen. Und Herr, wenn du es willst, dann schenk mir's noch. Und wenn in ihrem Leben noch was offen ist, dann sagen sie, Herr, ich möchte das noch erleben, dass meine Enkelkinder zum Glauben kommen. Und wenn du mich vorher heimrufst, dann will ich es trotzdem haben. Damals haben wir sie, diese Kinder, als sie geboren sind. Was haben wir da gebetet, Herr? Jetzt tu's doch! Verstehen Sie? Das ist das. Wir wollen das erfüllen und das, was noch aussteht, von Gott erbitten. In der großen Kraft, was noch geschehen soll. Deshalb ist das so wichtig, dass wir bis ins hohe Alter hinein voller Zukunftserwartung sind. Voller Zukunftserwartung sind. Und ich könnte Ihnen viel erzählen von solchen Senioren. Friedrich Hensler hat Ihnen ja auch von Senioren erzählt. Aber mir gefallen immer wieder die Senioren, die den Weitblick haben. Wir hatten einen, der kam zu uns in unsere Werkhilfe für Brüder. Und wegen seiner Tochter, die war in Thailand und da haben wir gewisse Dinge besprochen, wie was mit dem Einsatz geregelt werden konnte. Er war nicht bei uns, war seine Tochter. Und ich habe da immer so eine Art, ich spreche die Leute direkt an und sage, warum gehen Sie eigentlich noch? Und er sagt, ja, ich bin doch in Rente. Er sagt, na gehen Sie doch. Und er sagt, aber ich habe Hautkrebs. Das kann ich nicht beurteilen. Dann hat er selber gesagt, da kann ich mir auch einen breiten Hut kaufen. Er war 10 Jahre in Kenia, bis zum 75. Lebensjahr. Und er hat einen ganz wunderbaren Dienst getan. Er war Bauingenieur und Architekt. Hat die afrikanischen Kirchen beraten. Hat dort eine große Universität, eine theologische Fakultät der evangelikalen Kirchen aufgebaut. Und das hat er so geschickt getan. Ein praktischer Baumeister. Er hat die Natursteine verwendet, die man nicht vergipsen muss. Und er hat gesagt, dann brauchen die keine Instandhaltung. Und das hat er alles mit Kopf gemacht. Und sein ganzes Herz hängt heute dran. Und dann hat er die Afrikaner zum Essen eingeladen. Und wenn Sie ihn heute besuchen, er wohnt in Göppingen, dann geht sein ganzes Herz nach Afrika und sagt, es war die schönste Zeit meines Lebens. Unbezahlt war die schönste Zeit meines Lebens. Ich glaube, Gott hat noch viel für uns vor. Was gibt es Schöneres, als dass wir das Reich unseres Gottes ausbreiten dürfen? Das Reich unseres Gottes ausbreiten. Wenn Sie es nochmal erleben, einen zu Jesus zu führen. Das ist doch wunderbar. Durch Ihr Zeugnis. Da kommt es doch nicht auf ihr Können an. Das ist doch eine Sache der Gnade Gottes und des Heiligen Geistes. Sie dürfen doch Werkzeug sein. Erwarten Sie Großes von Gott. Erwarten Sie Großes von Gott. Und drehen Sie sich bitte nicht immer um sich selber. Im Frankenwald, da haben wir doch Nürnberger, im Frankenwald gibt es ja das große Jugendtreffen in Bobengrün. Über 10.000 junge Leute sind dort im Pfingsten beieinander. Wissen Sie, wie das begann? Da hat ein alter Ruheständler auf einem Wiesengrundstück niedergekniet und sagt, Herr, du kannst doch schenken, dass hier einmal junge Leute sich versammeln. Und der Herr hat es erfüllt. Es ist wunderbar, wenn man die Geschichte liest von Bobengrün. Und es begann dann schließlich mit dieses Pfingsttreffen mit einem jungen Mann, der von einem Kirschbaum gefallen war. Ich bin auch mal vom Kirschbaum gefallen. Kirschbäume sind ganz tückisch, weil die Äste so leicht fatzen. Und der ist runtergefallen, war querschnittsgelähmt. Und dann haben sie die jungen Leute an Pfingsten immer getroffen, an dem Krankenbett ihres Freundes. Und haben dort miteinander das Wort Gottes betrachtet. Und daraus ist das große Jugendtreffen in Bobengrün gewachsen. Das tut der Herr. Das machen nicht Menschen. Und wir wollen gar nicht auf die Zahlen schielen, das ist immer ganz gefährlich, sondern uns ist das Allergrößte, wenn Jesus seine Siege machen kann und wenn er uns dazu braucht. Ist ja interessant, wenn man die Missionsgeschichte einmal liest, die große Missionsarbeit im Norden Nigerias, das ist ja ganz unheimlich finstere islamische Gebiete, wo heute die großen Christenverfolgungen sind. Da war eine Mutter, deren Sohn den Ruf von Gott hatte, dorthin zu gehen. Die Mutter Gowen hat nur einen Begleiter gesucht und hat gebetet, Herr, mein Sohn will dorthin gehen, er braucht einen Begleiter.
Und dann traf sie einen Heilsarmee-Offizier beim Nachmittagskaffee. Und dann ist sie auf ihn zugegangen. Gott ruft sie. Sie müssen dort in den Sudan gehen. In den anglo-ägyptischen Sudan, das ist der Norden von Nigeria, da haben wir damals Sudan genannt, der ganze breite Gürtel durch Afrika, was man heute Sahelzone nennt. Und die alten, erfahrenen Missionare sagten, da kommt niemand durch, da schafft niemand. Die sind hinaufgegangen, haben die ersten Jesus-Gemeinden gegründet. Und heute ist da droben eine der schnellst wachsenden evangelischen Kirchen der Welt. Weit über 5 Millionen bekennender Jesus-Leute, alle aus dem Islam kommend. Ganz große Bewegung dort im Norden Nigerias. Hat eine Mutter einmal hat ein Werkzeug sein dürfen, das die ganze Bewegung angestoßen hat. Es geht uns nicht um die Größe, sondern ich sage, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gehen Sie hier vom schönen Blick wieder zurück und sagen, ich möchte noch mal eine Perspektive kriegen aus dem Wort Gottes und sagen Sie, Herr, gebrauche mich, ich will diesen Weitblick vom 85-jährigen Kaleb haben und von Gott Großes erwarten. Ob sie den Hauskreis meinen, ob sie die Gemeinschaftsstunde sagen, Herr, gib doch nochmal neues Leben, dass nicht alles mehr so langweilig und so abgestanden ist und so träge, tröge. Verstehen Sie, wir wollen doch nochmal die Frische haben, dass Jesus unter uns ist und sein Wort austeilt. Wir wollen neues Leben haben. Noch einen letzten Punkt, woher hat Kaleb diese Zuversicht? Wir erleben ja immer auch, dass es Leute gibt mit einer überhitzten Fantasie. Die springen unter den Christen auch immer wieder rum. Die reden das Blaue vom Himmel runter, was sie alles noch machen wollen. Die machen so viel Aufregung. Man muss aufpassen mit diesen überhitzten Gemütern. Steht ja in der Bibel öfter drin, man soll nüchtern sein. Nüchtern heißt, real die Dinge einschätzen, wie sie sind und nicht irgendwelchen Traumbildern nachlaufen. Das ist heute leider oft so, dass manche Leute meinen, Wunder war's. Man soll gründlich bereden und bedenken, auch was zu tun ist. Woher hat denn der Kaleb seine Hoffnung? Er hat sie aus dem Mund Moses, des Mannes Gottes. Und für uns gibt es keinen anderen Grund, wo wir unsere Befehle nehmen, als von der Bibel. Nicht aus dem überhitzten Kopf. Aus dem überhitzten Kopf kommen manche Dinge. Wissen Sie, wir können ja viel Dinge wollen und sagen, wir wollen für Gott was gründen. Aber wenn es Gott gar nicht will, dann geht's ja gar nicht. Will das wirklich Gott? Man kann es wunderbar, wie Jesus bei der Hochzeit zu Kana, als die Maria kam und sagt, mach doch schnell ein Wunder, das Wein da, sagt Jesus, weil, was geht's nicht an? Und er wartet, bis der Vater im Himmel grünes Licht gibt. Herr, wir wollen bloß noch etwas tun, was du willst. Wilhelm Busch, der Evangelist, hat als sagen können, wenn es um Diskussionen um den Glauben ging, hat er gesagt, ich bin ein alter Mann. Er war ja viel jünger als ich, als er gestorben ist. Aber er hat sagen können, ich bin ein alter Mann, ich habe nicht mehr lang zu leben. Ich will bloß noch über Fragen diskutieren, über die sie schlaflose Nächte gehabt haben. Ich will mich auf die wichtigen Lebensfragen verlegen, auf die wichtigen Lebensfragen. Nimmer über diese Allerweltsdiskussionen. Wir wollen nimmer ein Schwatzclub sein. Wir sollen das Wichtige im Leben bereden. Wir sollen uns konzentrieren und das zeigt uns das Wort Gottes. Aus dem Beten, Hören des Wortes Gottes kann uns Gott leiten und im Gespräch der Schwestern und Brüder. Herr, was ist denn dran? Was wollen wir denn tun? Wo ist mein Platz? Wo ist meine Aufgabe? So hat es ja Paulus auch gemacht. Er hat sich dem Ältestenkreis in Antiochien unterstellt. Er selbst, der große Missionar, hat sich senden lassen, da heißt es, und sie kamen überein mit dem Heiligen Geist, dass es gut wäre, ihn auszusenden. Herr, sollen wir noch mal was tun? Was ist meine Aufgabe? Gebrauche mich, ich will mich senden lassen von dir. Josua 3, Vers 5 steht so schön, beim Josua, als sie durch den Jordan ziehen, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Heilig dich, reinige dich, der Herr will noch etwas tun. Das gilt auch für ihr Leben. Ich habe ja das Schöne erlebt in Stuttgart, eine Frau, die gar nicht so lange schon zum Glauben gekommen war, deren Mann war im Krankenhaus. Und wissen Sie, es kommt ja vor, dass ein zweiter Patient liegt im Zimmer. Schön, dass man immer die große Säle haben und es bloß noch oft zu zweit liegt. Aber die Frau hat von Anfang an gedacht, wie kann ich dem anderen Mitpatienten ein Segen sein?
Neubekehrte haben oft diesen Eifer, ganz wunderbar. Und ich sage immer, das war so ein Vereinsmeier von Kaldental. Wissen Sie, da sind die richtigen Vereinsmeier bei uns in Stuttgart, der war ein Jazz-Fan. Der hat, weiß ich, 5000 Jazzplatten zu Hause gehabt und in allen Vereinen war er und bei Fasnacht hat er gefeiert. Mit Gott nichts im Hut. Und die Frau hat den Mitpatienten während der Zeit, wo sie ihren Mann wieder zu Jesus führen können. Und dann hat sie gesagt, jetzt sind Sie dran. Also, oh, machen Sie mir doch keinen Beschwer. Ich kenne das doch, wenn die Leute einen zu Gottlosen hinschicken. Und dann komme ich als Pfarrer und dann fliegt man hochgradig raus. Und da komme ich hin und da war ein Mensch, der wollte eine Lebensbeichte ablegen, wie man es ganz selten trifft. Weil eine Frau gemerkt hat, Gott setzt mich zum Segen für an. Denken Sie mal dran, Herr, wo willst du mich heute zum Segen setzen? Dass durch mich etwas von deiner Herrlichkeit sichtbar wird. Wir sind doch Zeugen von Jesus. Das ist das Wichtige. Was heißt Zeugen? Wir können nur weiter sagen, Jesus lebt. Er ist der Herr. Sagen Sie es doch weiter. Sie müssen nicht argumentieren, Sie können nur erzählen, was Sie erlebt haben. Mir hat er alle Schuld weggenommen, mir hat er eine Hoffnung gegeben. Er ist die Kraft meines Lebens. Und da wollen wir immer dran denken, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Der macht mich stark, auch in den Situationen, zum Zeugnis, zum Leiden, zum Dienen. Ich will mein Leben diesem Jesus weihen. Und dann denken Sie immer dran, Gott braucht nie die großen Namen. Denken immer, wenn jetzt ein anderer käme, wenn der Billy Graham mit meinem gottlosen Freund sprechen würde, oder die Corrie ten Boom, die können das viel besser. Stimmt doch gar nicht. Wie war es beim Gideon? Das Volk ist viel zu viel. Schick sie alle weg. Von 32.000 hat er am Ende 300 übrig gelassen. Gott will durch die schwachen Leute will er seine Siege machen. Und deshalb hat er uns ja erwählt. Er will noch etwas bewegen. Und ich habe große Hoffnung auch für unser Deutschland. Auch für diese trostlosen Gemeindesituationen, aus denen sie kommen. Da hat Gott noch ganz viel vor. Und da wollen wir beten und ringen und hoffen und immer wieder die anderen mitziehen und sagen, Herr, wir wollen das erleben. Wie heißt der Titel des schönen Andachtsbuchs von Chambers? Mein Äußerstes für sein Höchstes. Wir wollen es ihm zur Verfügung stellen. Herr, gebrauche mich. Es ist nicht wichtig, wie hoch meine Rente ist. Es ist nicht wichtig, wie hoch der Blutdruck ist. Das ist auch wichtig. Aber es ist nicht die letzte Frage meines Lebens. Die wichtigste Frage ist, wie steht es mit der Sache Jesu? Und wie läuft die weiter? Und wie geht das in der Welt? Und da wollen wir Zeugen sein mit diesem Weitblick und mit dieser großen Hoffnung. Das Allerwichtigste ist nicht, was wir tun, sondern was der Herr durch uns schwache Leute hindurch wirkt heute. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du uns diesen Weitblick gibst, dass du dein Reich baust und dass wir das auch jetzt erleben dürfen, bis an die Enden der Erde. Und wir wollen doch dabei mitwirken, nicht bloß durch unser Geldopfer, sondern am allermeisten durch die Fürbitte und durch die Freude an den Berichten, wie du heute deine Gemeinde sammelst, Menschen zum Glauben führst. Und wir bringen dir auch die ganzen Nöte, die wir zu Hause oft in den Gemeinden und Gemeinschaften haben. Herr, du kannst neues Leben geben. Du gibst Wasserströme in der Wüste. Und darum bitten wir dich, gib uns immer wieder diesen Weitblick, dass wir nicht hängen bleiben an unseren eigenen Problemen und Sorgen, sondern dass wir uns freuen an deiner großen Zukunft. Und wie wird das sein, wenn wir dich einmal sehen von Angesicht zu Angesicht und in der Schar stehen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen und dich preisen und dich anbeten. Herr, wir wollen dir aber auch danken für die ganze Herrlichkeit der Welt, für die Liebe, die uns hier auch in diesem Haus umgibt. Wir danken dir für all die Kraft, die du uns heute gibst, auch in unserem angeschlagenen Körper. Aber dass wir wissen, dass wir getragen sind und geführt sind von deiner Liebe. Amen.